Ich habe euch ein kleines Freiheitslied mitgebracht. Das stammt aus der Zeit um 1800, als die Menschen angefangen haben, in den absolutistischen Systemen, in denen sie gelebt haben, frei zu denken. Und da haben einige Leute dieses Lied gedichtet, zwei Strophen davon habe ich hier mitgebracht. Und dann ein paar neue Strophen, die inspiriert sind von der Freiheit, die Jesus uns gebracht hat. Ich wollte das jetzt nicht vorsingen wie Reinhard May, sondern mit euch zusammen singen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Die Gedanken sind frei. Wer kennt das Lied? Die Gedanken sind frei. Alles klar.
Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind drei vergebliche Werke, denn meine Gedanken, sie reißen die Schranken und Mauer entzwei, die Gedanken sind frei. Der Geist Gottes befreit, von Glauben getragen, mit ehrlichem Herzen kritisch zu fragen, aus Liebe zur Wahrheit und Sehnsucht nach Klarheit, von Ängsten befreit, zum Denken bereit. Der Geist Gottes befreit zum segnenden Leben, er macht uns bereit, von Herzen zu geben. Vertreibt jede Enge, besiegt alle Zwänge, ich bleibe dabei. Der Geist Gottes macht frei. Der Geist Gottes befreit, uns Wege zu finden, das Böse mit Gutem zu durch Worte und Taten, durch Beten und Warten, wodurch es auch sei, der Geist Gottes macht
frei. Vor 3 Wochen war ich mit einer Gruppe in Israel. Man macht immer wieder interessante Beobachtungen in diesem Land, im jüdisch-orthodoxen Hotel, wo wir unter anderem waren. Da entweder nur Sachen mit Fleisch und keiner Milch, kein Käse und so, oder eben nur Milchiges und nichts aus Fleisch. Es gibt unterschiedliches Geschirr für Milch- und Fleischspeisen, unterschiedliche Bestecke, 6 Stunden muss man als orthodoxer Jude warten zwischen einer Mahlzeit mit Fleisch und dem Schokoladeneis. Das ist besonders hart für Kinder. Grund für diese Vorschrift ist ein kleines Gebot in den Mosebüchern, wo gesagt wird, du sollst nicht das kleine Zicklein kochen in der Milch seiner Mutter. Wenn man das hört, denkt man, oh wei, das würde ich ja niemals tun. Ein kleines Tier, das kaum gelebt hat, in der Milch seiner Mutter kochen, das widerspricht allen guten Gefühlen für die Tiere. Aber daraus ist ein Gebotssystem geworden, was die Küchenausstattung beherrscht und den ganzen Alltag auch eben die Möglichkeit, mit anderen Menschen zusammen zu essen, die diese Unterscheidung nicht treffen. Ein belastendes System. Bei Menschen anderen Glaubens kann man immer schnell Dinge kritisch sehen. Gibt es bei uns, den Schülerinnen und Schülern von Jesus, den Christinnen und Christen gibt es da auch manche Dinge, die eigentlich bei Lichte besehen sinnlos sind und einfach nur mühsam und anstrengend? Oder fühlen wir uns richtig frei? Ich vermute, nur wenige von uns würden jetzt auf Anhieb mit den Worten von Paulus sagen, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich vermute, die meisten würden so ein bisschen nachdenken und sagen, na ja, es gibt schon eine Menge Gebote in der Bibel. Wir müssen zwar diese ganzen Ritualgeschichten nicht mehr erfüllen, aber es gibt doch sehr viele Vorschriften, an die wir uns noch halten müssen. 10 Gebote sowieso und dann die ganzen Weisungen des Neuen Testamentes. Und die sind auch gar nicht so leicht zu befolgen. Da sagt Jesus zum Beispiel, macht euch keine Sorgen. Wer von uns kriegt das hin? Den ganzen Tag lang. Oder dann manche Dinge, die einen auch begeistern können, aber wo man denkt, irgendwie funktionieren tut es wahrscheinlich nicht. Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Wer von uns macht das? Oder wenn dich jemand um deine Jacke bittet, dann gib ihm auch gleich den Mantel. Wer lebt so von uns? Und dann gibt es auch einige Gebote in der Bibel, die uns auf Anhieb falsch erscheinen. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen, steht im Neuen Testament. Die Frau soll in der Gemeinde schweigen. Wie sollen wir mit solchen Geboten umgehen? Haben wir die Freiheit, ihnen nicht zu folgen? Oder fallen wir dann aus der Jüngerschaft raus? Oder dürfen wir sie nur eingeschränkt anwenden? Schauen wir einmal auf Jesus. Wie geht er mit biblischen Geboten um? Ich lese eine kleine Geschichte, die uns im Markus-Evangelium überliefert wird, 2. Kapitel von Vers 23 an. An einem Schabbat ging Jesus durch die Getreidefelder. Seine Jünger begannen unterwegs Ähren abzupflücken. Da sagten die Pharisäer zu ihm, warum tun deine Jünger etwas, das am Schabbat nicht erlaubt ist? Er antwortete ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Schwierigkeiten war und er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er in das Haus Gottes ging, als Abiathar hoher Priester war und die geweihten Brote aß, die niemand außer den Priestern essen darf, und wie er auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und Jesus sagte zu ihnen, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr des Schabbat. Eine kleine Auseinandersetzung zwischen Jesus und einigen ganz Rechtgläubigen seiner Zeit. Nicht alle Juden haben damals so gelebt und tun es auch heute nicht. Aber einige haben gesagt, wir wollen es ganz richtig machen. Nicht aus Bosheit, sondern aus dem Wunsch, Gott zu gefallen und ganz zu gehorchen. Gott hatte gesagt in den 10 Geboten, am Schabbat sollst du nicht arbeiten. Ernten ist Arbeiten. Wo fängt das Ernten an? Ab welcher Menge von Gewicht? Ab welcher Zeit, in der man erntet? Da ist es doch am besten, man pflückt gar nichts. Haben sich diese Leute gesagt und Jesus hätte nun einfach antworten können, liebe Freunde, ihr übertreibt maßlos. Nur lasst mal die Kirche im Dorf. Wenn man mit der Hand etwas greift und zum Mund führt, ist das doch noch kein Ernten. So hätte ich wahrscheinlich argumentiert. Jesus aber setzt ganz grundsätzlich an. Er zitiert eine Geschichte aus der hebräischen Bibel, aus dem 1. Samuel-Buch. David ist unterwegs mit seinen Gefährten auf der Flucht vor König Saul. Sie kommen zum heiligen Zelt. Der Magen knurrt, sie haben Hunger. Es gibt leider nichts außer den heiligen Broten, die nur die Priester essen dürfen. David sagt zu dem hohen Priester, es hilft nichts, wir haben Hunger, gib uns die Brote, bitte. Und der hohe Priester gibt David gegen Gottes Gebot diese Brote. Aus dieser kleinen Geschichte, die im Alten Testament gar nicht bewertet wird, ob das nun gut oder schlecht war, zieht Jesus einen weitreichenden Schluss. Er sagt, wenn Menschen leiden, dürfen Gottes Gebote übertreten werden, um der Not abzuhelfen. Das Wohl des Menschen ist wichtiger als die Einhaltung der Gesetze. Der Mensch, sagt er, ist nicht für den Schabbat da, sondern der Schabbat für den Menschen. Was für eine Befreiung in diesen Worten. Für alle, die Angst hatten, am Schabbat sich den Zorn Gottes zuzuziehen, weil sie zu viel tun, zu weit laufen. Er befreit die Menschen aus der Sklaverei dieses Gebotes. Er löst alle Angst auf und sagt, dies ist kein Gesetz, das dich knebeln soll, sondern ein Geschenk, das dich befreien soll. Du bist eingeladen, einen Tag in der Woche nichts für die Uni zu tun. Eingeladen. Aber wenn du am Montag eine Klausur hast, dann darfst du auch lernen. Du darfst es, du bist frei. Aber du darfst auch pausieren. Es ist ein Geschenk. Was für eine befreiende Nachricht, die Jesus hier den Menschen gibt. Und sie führt uns natürlich unweigerlich sofort zu der Frage, gilt das nur für dieses Gebot? Oder auch für ein paar andere? Oder vielleicht sogar für alle? Interessant ist die Selbstverständlichkeit, mit der Jesus hier von einem speziellen kleinen Mini-Kultgebot auf den Umgang mit immerhin einem der großen 10 Gebote schließt. Dazu passt die Freiheit, mit der er viele Gesetze des Alten Testamentes einfach umdreht, auflöst, manchmal auch verschärft, mit seinem großen Satz, ich aber sage euch. Oder auch die Freiheit, mit der er die gesamte alttestamentliche Todesstrafe mit einem einzigen Satz aufhebt. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Welche Freiheit hat Jesus? Haben wir sie auch? Als seine Schülerinnen und Schüler? Paulus sagt, ja, wir haben dieselbe Freiheit. Im Galaterbrief gebrauchte er dafür ein starkes Bild. Er sagt, bevor Jesus kam, da waren die Menschen wie unmündige Kinder unter einem Erzieher, der ihnen gesagt hat, wo es lang geht. Aber jetzt, wo Jesus gekommen ist, da erkennen wir uns als mündige Söhne und Töchter Gottes, als Prinzen und Prinzessinnen des großen Königs, sag ich es mal mit meinen Worten, die nicht mehr sklavisch an Gebote gebunden sind, sondern aus guten Gründen davon abweichen und eigenverantwortlich handeln dürfen und sollen. Wir stehen hier vor einer revolutionären, bahnbrechenden Haltung, die Jesus und die ersten Christen vor 2000 Jahren hatten, die aber in den Jahrhunderten danach fast vollständig wieder verloren gegangen ist und auch heute noch in der Kirche, vor allem den Kirchen und Konfessionen, nicht selbstverständlich ist. Die Freiheit des Gewissens gegenüber allen Vorschriften der Bibel. Paulus sagt es so radikal in 2. Korinther 3, der Buchstabe tötet, aber der Geist Gottes macht lebendig. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese uralte Freiheit und Würde des Menschen, die Jesus neu entdeckt hat und uns geschenkt hat, bahnt sich in der Kirche erst in den letzten Jahrzehnten mühsam wieder ihren Weg. Und zwar keineswegs überall. Warum ist diese Freiheit zwischenzeitlich verloren gegangen? Ich vermute aus denselben Gründen, die sich vielleicht auch bei dem, was ich gerade gesagt habe, als Bedenken in uns erheben können. Nämlich die Frage, wird bei dieser Haltung nicht alles beliebig? Macht dann jeder, was er will? Suchen wir uns einfach aus der Bibel heraus, was uns schmeckt und in den Kram passt und alles Schwierige und Anstrengende, das lassen wir hinten runterfallen. Diese Bedenken sind wichtig und ernst zu nehmen, aber sie halten einer genauen Prüfung nicht stand. Denn die Freiheit, die Jesus lehrt, ist keine Beliebigkeit. Er gibt uns viel mehr Kriterien an die Hand, mit deren Hilfe wir Gebote prüfen und auf Lebenssituationen anwenden sollen. Die beiden Hauptkriterien nennt Jesus in dieser kleinen Geschichte. Das erste Kriterium ist, der betroffene Mensch sind die betroffenen Menschen selbst. Jesus sagt, der Schabbat ist für den Menschen da. Es geht um den Menschen, um sein Wohl. Oder mit einem anderen Wort, es geht um die Liebe. Jede Anwendung von Geboten ist anhand der Liebe zu prüfen. Paulus kann deshalb in Römer 13 sogar ganz allgemein sagen, die Liebe erfüllt das Gesetz. Dabei meint die Liebe nicht Weichlichkeit oder schwächliches Nachgeben in jeder Situation. Liebe kann sehr hart sein, sehr beherzt sein. Wenn wir etwa an einen guten Lehrer denken, der wird aus Liebe seine Schüler auch mal hart rannehmen und auch bestrafen, wenn es sein muss. Er wird nicht alles durchgehen lassen. Eine gute Ärztin wird aus Liebe manche schmerzhafte Operation durchführen, obwohl sie eigentlich niemanden verletzen will. Manchmal muss sie es aus Liebe. Und das Ziel ist immer, das Bestmögliche für den anderen zu erreichen. Liebe ist das erste Kriterium, das Jesus nennt. Und dann fügt er ein bisschen verschlüsselt noch ein zweites hinzu. Er sagt dann, deshalb ist der Menschensohn auch Herr des Schabbat. Also der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr des Schabbat. Wenn Jesus das Wort Menschensohn sagt, dann meint er immer sich selbst. Das ist seine bescheidene Art, über sich selbst zu reden. Ich bin ein Menschenkind. Er sagt damit nichts anderes als, ich bin der Herr über den Schabbat. Und in diesem Zusammenhang heißt das einfach, wenn der Schabbat für den Menschen gemacht ist, dann steht der Mensch über dem Schabbat. Und weil ich ein Mensch bin, ein Menschenkind, bin auch ich Herr des Schabbat und stehe über dem Schabbat und darf bestimmen, was dort passiert. Aber in dieser Formulierung, Jesus sagt ja manchmal mit wenig Worten ganz viel, steckt noch ein unglaublicher Anspruch. Herr des Schabbat. Dahinter hören wir, wenn wir Jesus kennen, auch, ihr Lieben, ich bin der Erfinder. Und ich kann euch erklären, wie es funktioniert. Und wie es gemeint ist. Und damit lenkt Jesus den Blick auf sich. Und das ist nun das zweite Kriterium. Das erste ist der Mensch, der betroffen ist. Und das zweite ist Jesus. Jesus ist unser Vorbild. Und er sagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, schaut auf mich und fragt euch, was würde Jesus tun? In dieser Situation tun, was passt zu ihm, was hat er getan, was entspricht ihm. Das ist Jüngerschaft, dass wir auf Jesus sehen und uns fragen, welchen Weg würde er gehen. Wenn wir diese beiden Maßstäbe vor Augen haben, dann merken wir sofort, unsere Freiheit führt mitnichten zu einer Beliebigkeit, sondern sie hat womöglich Konsequenzen, die weit über biblische Gesetze hinausgehen. Etwa wenn wir heute an unsere Möglichkeiten denken, politisch Einfluss zu nehmen, das hatten die ersten Christinnen und Christen nicht. Da liegt eine große Verantwortung. Wenn wir an die Umwelt denken, die in der Bibel noch weniger im Blick war, der Klimawandel, auch da können uns in unserem Herzen Gebote entstehen, die wir, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf die Menschen schauen, als wahr und notwendig erkennen. Oder ein anderes Beispiel. Vor 80 Jahren hat ein junger Mann in die Augen der Juden gesehen. Als man die Juden verachtet und verfolgt hat, hat er in die Augen der Juden gesehen. Und er hat auf Jesus gesehen. Und dann ist er in den aktiven Widerstand gegen das Nazi-Regime gegangen und hat sein Leben riskiert. Gegen Gebote der Bibel hat er sich gegen die Obrigkeit gestellt und sogar versucht, den Tyrannen zu töten. Heute sind Kirchen nach ihm benannt. Es gibt nur wenige evangelische der Neuzeit, deren Namen in Kirchen verewigt sind. Dietrich Bonhoeffer. Er ist seinem Gewissen gefolgt. Um diese innere Überzeugung geht es. Nicht um selbstsüchtige Befriedigung von zerstörerischen Bedürfnissen. Die entsprechen nicht der Liebe zu uns und der Welt und der Natur und den Menschen. Sie entsprechen nicht Jesus, sondern es geht darum, dem zu folgen, was wir im Gespräch mit Jesus, mit den Menschen, mit dem Leben, mit der Bibel und unserem Herzen als richtig erkennen. Wir sind befreit, unserer inneren Überzeugung zu folgen und nichts anderem, nur weil es irgendwo und sei es in der Bibel steht. Kommen wir noch einmal zurück zum Beispiel vom Anfang. Vor 50 Jahren entbrannte in der evangelischen Kirche ein heftiger Streit, ob Frauen Pfarrerinnen werden dürfen. Einige haben gesagt, die Kirche wird untergehen, wenn das geschieht. Mit einer Stimme Mehrheit in der Synode der kuhessischen Kirche wurde für die Frauen entschieden, obwohl das Neue Testament sagt, dass sie schweigen sollen in der Gemeinde. Was sagt die Liebe heute zu dieser Frage? Die Liebe sagt, dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Eine Erkenntnis, die wir auch in der Bibel finden. Bei Paulus in Galater 3, in Christus gibt es weder Juden noch Griechen, weder Sklaven noch Freie, weder Männer noch Frauen. Das Kriterium der Liebe spricht für die Gleichberechtigung. Und das zweite Kriterium, Jesus, was sehen wir bei Jesus? Wir sehen, dass er Frauen immer stärkt, immer ermutigt, nie zurücksetzt. Er akzeptiert sie als Schülerinnen, er ermutigt Maria im Seminar zu bleiben, als ihre Schwester Martha sie in die Küche ruft. Er macht Frauen zu den ersten Zeuginnen seiner Auferstehung. Nirgendwo weist er sie in die Schranken, immer fördert er sie. Beide Kriterien sprechen also für die Gleichberechtigung, Gleichbehandlung von Frauen und Männern heute. Auch gegen einzelne biblische Weisungen. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Ein Erstklässler sitzt auf seinem Platz und weint über seinem Buch. Der Lehrer fragt ihn, was los ist. Nach langem Zögern antwortet der Kleine, ich habe vergessen, wie meine Mutter aussieht. Die anderen Kinder lachen. Der Lehrer aber sagt mit großem Ernst, geh schnell nach Hause, sieh dir deine Mutter an und dann komm wieder. Der Junge tut es und kurze Zeit später sitzt er wieder im Unterricht ganz zufrieden. Wenn wir nach dem richtigen Verhalten fragen, lasst uns in die Gesichter der Menschen schauen. Und in das Gesicht Jesu und dann voller Vertrauen in Freiheit und Liebe das tun, was unser Herz uns sagt. Zu dieser Freiheit hat Jesus uns befreit. Amen.